herzlich willkommen bei Sabalot.
Wenige Tage nach dem pompösen Staatsbegräbnis betrat ich Ende 1975 zum ersten Mal spanischen Boden. Hinter dem Grenzübergang in La Jonquera spürte ich eine vage Unruhe und während irgendwo in mir eine Stimme nicht aufhörte, Veränderung, Veränderung zu murmeln, stand ich in einem Gebüsch am Ortsrand und pinkelte erleichtert in die kalte Winternacht. Unverhofft hatte mich mein VW in den letzten 26 Stunden nicht im Stich gelassen und der gefürchtete spanische Zoll hatte den jungen Deutschen mit den langen Haaren wieder erwarten, anstandslos durchgewunken. Dass ein gewisser Bahamonde abgetreten war, sagte in jenen Tagen am ehesten seinen Anhängern etwas oder Menschen, die unter anderem diesen Namen fettgedruckt auf ihrem Todesurteil fanden. Die ihn vermissten waren in der Mehrzahl Uniformträger und Otto-Normalfaschisten, denen es ein massives Anliegen war, die Entwicklung einer Demokratie in Spanien zu blockieren, was sie spätestens mit dem stümperhaften Militärputsch von 1981 gründlich vermasselten. Da hätte Francisco Franco y Bahamonde den toten Caudillo in seinem Sarg fast noch das Restless-Leg-Syndrom ereilt. Wie damals, als Zehntausende von Katalanen zu Weihnachten kurz nach seiner Bestattung die Straßen von Barcelona mit Musik, Gesang, Tanz und alkoholischen Getränken fluteten. Es fiel ihnen nicht schwer, die Franquistas, ihre nationalistischen Unterdrücker, zu übertönen, denn nach jahrzehntelanger Diktatur kamen ihre Lieder direkt aus dem Herzen, wo sie auch pfeilgerade wieder hineingingen. Der Sarg des Führers von Gottes Gnaden musste an beiden Enden ausgefüttert werden, weil der große Diktator mit 1,63 Meter, also fast zwergenwüchsig, in seinem Testament auf einer Kiste von einem die ortsübliche Durchschnittslänge um mindestens 10 Zentimeter überragenden... Was ich sagen will, hätte man nicht gepolstert, hätte der Caudillo mit seinem Sturschädel vermutlich die Bestattungszeremonie durch wiederholte Bumsgeräusche empfindlich gestört. Zumindest bei unvorsichtigen Transportmanövern der Sargträger. Ein Caudillo bumst nicht, nicht mit dem Kopf, auch nicht in einem überdimensionierten Sarg. Wo käme man dahin? Und Aznar, der verklemmte Rechtspopulist, der Jahre später an die Reihe kam, Sie erinnern sich? Dünner Schnurrbart, schmächtige Gestalt, aber der lebt noch, auch sehr klein und so lala, wie man hört, auch wenn's heute nicht mehr lohnt, ihn weiter zu bestechen. Tja, der König war ja entgegen seiner Heldenrolle beim verpuschten Staatsstreich auch so einer, korrupt bis über die Ohren, für die man ihn Dumbo nannte. Verglichen mit Franco oder Aznar ist der Bourbone immerhin ein Riese. In seinem Sarg wird nichts bumsen. Nun, wie er ohne Reue bekannte, hatte er es früher und später auch ohne Sarg zur Genüge krachen lassen. Meist woanders, damit die Sophia nichts merkte. Um Weihnachten 75 herum parkte ich meinen Beetle irgendwie wild im Irgendwo in Barcelona, während Lluís Llach, der katalanische Kantautor und Rebell aus dem französischen Exil, zurückkehrte und mit zigtausenden, inklusive eines deutschen Jungen, der noch kein Wort verstand, ein grandioses Comeback mit den Konzerten vom Januar 76 im Stadion des FC Barcelona und im Palau Sant Jordi feierte. 30 Jahre später saß ich ihm bei seinem Abschiedskonzert im Auditorium von Tarragona gegenüber. Mit knapp 60 setzte sich der politische Liedermacher und begnadete Komponist ab auf sein Weingut im Priorat, zog die Strickmütze über den Kahlkopf und widmete sich der Winzerei und Schriftstellerei. Eine treffliche Kombination, auf die mich zu konzentrieren mir noch einige Jahre verwehrt blieb, unter anderem wegen Arbeit. Das war auch in etwa die Zeit, zu der Spanien mit der historischen Aufarbeitung des Bürgerkriegs begann. Mit einer der verflossenen Zeit nachheulenden Akribie und ich beendete mein berufliches Engagement in Spanien in direkter zeitlicher Nähe zu Lluís Llachs letzten Konzert, rauchte meine immer noch allerletzte Zigarette an einem Freitagabend am Flughafen von Barcelona und feierte ein ganz tolles Fest zu Hause in Nürnberg. und das alles unbestochen und fortan als Nichtraucher. 30 Jahre Spanien ohne Franco. Auch wenn ich nur einige wenige Jahre dort verbrachte, ohne ihn war gut, von nah und fern. Obwohl, zuweilen stellt man sich ja die Frage, ob oder was man mit besonders miesen Exemplaren in der Gesellschaft gemein haben könnte. Beispielsweise eine besondere Affinität zu Spanien, gepaart mit Unkenntnis des Katalanischen, der ich im Gegensatz zum Caudillo mit Lernen Abhilfe verschaffte, um zu verstehen, warum man sich bei Leuten wohlfühlt, die sich auf der Straße umarmen und gemeinsam das verbotene Lied L'Estaca anstimmen. Wie Franco tendierte ich dazu, die Guardia Civilis zum Teufel zu schicken. Nur sah sein Teufel ganz anders aus als meiner. Und er begrüßte die Rückkehr seiner Zivilgardisten nach getaner Arbeit. Mein Teufel fraß sie auf, wo er sie erwischte. Es mag abgefahren scheinen, aber auf solche Gedanken kommt man, wenn man an einem Winterabend im eisigen Ostwind am Fuß der Terra Alta durch ein Glas Brandy ins wärmende Feuer schaut. Ich verstand den Diktator und mich als Beispiel dafür, dass es nur ein optischer Effekt war, wenn Geleise am Horizont zusammenwuchsen. Die Parallelen unser beider Leben würden sich nie vereinen. Wie, um dies auch praktisch sicherzustellen, knackte eine Serie effizienter Infarkte das Führerherz. Nun, ein Unglück hatte er wahrlich genug über die Iberische Halbinsel gebracht. Hätte man den Sarg des Kleinen nach meinen Vorstellungen zugenagelt, dann bot unser Planet jederzeit genügend Politpsychos auf Spitzenplätzen, die man Franco als Beipack hätte mitgeben können. Jahre später wurde er im Tal der Gefallenen ausgegraben und in einen bescheidenen Familiengrab zu den Knochen seiner Verwandtschaft gelegt. Einer Francos Geheiß zum Totengräber umgeschulter spanischer Lehrer soll den Satz gesagt haben, dass ein skelettierter Diktator das Zeug dazu hätte, die Arbeitsmoral von Totengräbern zu boostern, auch wenn er denkbar schlecht riecht. Hauptsache schnell weg und weit, also tief. Das war's für heute.